palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, es ist Montagabend, hier spricht der designierte Ersthelfer von Serie Amore, Mario Rica, und an meiner Seite Mario Soike. Moin nach Hamburg.
Moin, und hier grüßt der Star aus dem Käfig von Barmbek.
Oh, 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 oh. Ja, ja. Da will ich gleich noch mehr zu erfahren. Und dann haben wir noch unsere Premium-Feder der Süddeutschen Zeitung. Und das ist ein weiteres Moin nach Hamburg, denn Thomas Hörner ist zu uns gekommen, wie wir es versprochen haben. Thomas, grüß dich.
Grüß euch, man nennt mich auch die Alsterperle.
Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe 9 Stunden in einem engen Raum mit 20 Leuten verbracht. Mischung 17-Jährige, die den Führerschein wollen. Sonst Leute vom Bau und aus der Gastro und meine Wenigkeit, die noch die Ersthelfer, den Ersthelferschein gebraucht hat, um seine Trainer-C-Lizenz abzuschließen. Und dementsprechend ist mein Hirn nicht mehr wirklich voll mit Sauerstoff, aber wir müssen noch keine weiteren Schritte einleiten, würde ich sagen. Marius, das mit dem Käfig in Bamberg, da noch ein bisschen paar Details oder wie sieht's aus?
Ich habe meine Mittagspause um 15 Uhr damit verbracht, mit meinem Patenkind, 3,5, und meinem besten Freund auf Fußball zu spielen. Mit einem Stoffball. Mhm. Und dann haben sich ein Kita-Kumpel von ihm und also auch 3,5 und ich würde jetzt mal sagen, ein 4- und ein 5-Jähriger dazu gesellt und die haben dann gegen uns gespielt und also da sind Kombinationen ausgepackt worden, sag ich euch.
Und hast du es auch so gemacht wie Michael Owen? Kennt ihr das Video? Wenn Michael Owen so Tore gegen so einen 15-Jähriger oder 12-, 13-Jähriger hat irgendwie das gewonnen, dass er sich bei ihm ins Tor stellen darf. Und Michael Owen schweißt einfach jeden humorlos rein.
Kenn ich nicht, aber kommt auf meine Bucketlist.
Ja, auf jeden Fall. Den YouTube-Link könnt ihr mal rauspacken. Ansonsten gehen erstmal Grüße raus an Benedikt, der den Folgentitel inspiriert hat. Und zwar finde ich, dass der Arnautomat passend ist. Benedikt schreibt, er atmet Fußball, Spucktore, inspiriert von der Aussage von Inzaghi. Arnautovic atmet Fußball, sein Ball für Lautaro war einfach großartig. In diesem Sinne, Ehre wem Ehre gebührt. Marco Arnautovic, der sich dann bald die zweite Henkel-Trophäe ins Regal stellt. Das darf natürlich nicht vergessen werden, dass der Kollege die Champions League schon mal gewonnen hat. Ohne eine Einsatzminute, glaube ich. So, wo fangen wir denn an? Thomas, lass uns das doch chronologisch machen. Du warst vergangene Woche in der Allianz Arena und hast den Auftritt deiner Nerazzurri gesehen, wo ich ehrlicherweise jetzt schon mal kurz die Anmerkung mir erlauben möchte, dass der ein oder andere Kommentar unter diesem Bolzplatz-Video, da wo ich beim ZDF zu Gast war, nicht ganz so gut gealtert ist. Denn da wollte es die wie immer ausgewogen diskutierende YouTube-Community nicht wahrhaben, dass Bayern vielleicht nicht der ganz klare Favorit ist. Wie hast du den Tag und das Spiel in München denn so erlebt?
Darf ich da kurz noch einmal eingrätschen? Ja? Wie ist eigentlich Philipp Lahms Artikel gealtert?
Ja, so. Wie Milch bei 30 Grad, die du da draußen stehen lässt, würde ich sagen. So gut ist der gealtert.
Ja, den werde ich vielleicht, wenn ich jetzt hier noch mein Textchen morgen zu dem Spiel schreibe, auch noch mal irgendwie erwähnen. Tatsächlich ist es jetzt nicht so gut gealtert. War jetzt sehr allgemein gefragt. Also, wo ich echt ein bisschen verwundert war, muss ich sagen, ist, ist jetzt länger her, dass ich in der Allianz Arena überhaupt war. Ich glaube, das letzte Mal vor der Pandemie. Und es heißt ja immer, in diesen magischen Europapokalnächten ist dann schon irgendwie, wie soll ich sagen, eine Atmosphäre zu spüren. Und ich fand das echt, also wirklich ohne Groll oder irgendwie etwas dergleichen. Ich fand das sowas von mau. Bisschen kurz aufgefrischt, als Müller dann reinkam und trifft. Okay, aber ansonsten weiß ich nicht, was die Leute meinen, ganz im Ernst.
Ja, ich kann natürlich das nur von der Couch aus beurteilen, aber ich hatte auch ein wenig diesen Eindruck, den du da gerade mit uns geteilt hast. Ich war schon, also ich muss sagen, ich war beim Finale Dahorn damals, da hat das Ding wirklich gebrannt und Bayern hat einen wahnsinnig starken Auswärtssupport, muss man einfach so sagen. Den habe ich in Augsburg zuletzt miterlebt. Gute Szene, gute Choreo, stabil, viele Mitreißer, durchgehend in Bewegung, um mal irgendwie hier die Hoppersprache bedienen zu wollen. Aber da hatte ich auch ein wenig den Eindruck, als wäre, und vielleicht bringt uns das auch zum Sportlichen, schon da so eine gewisse Lähmung vorhanden, also da, so dieser Druck und der Bammel davor zu scheitern in diesem Spiel und auch angesichts der verletzten Situation, die Bayern ja durchaus vor dem Spiel auch aufzuweisen hatten, dass das schon damit auch drauf eingezahlt hat. Ich weiß es nicht. Klar, es ist teilweise ein bisschen untergegangen, dass natürlich auch bei Inter an ganz wichtigen Stellen nicht alle komplett fit waren. Und dann ist es ja trotzdem irgendwie so, ich weiß nicht, Thomas, ob du mir da widersprechen möchtest, aber natürlich hat Inter auch Glück, dass sie die ersten 15, 20 ohne Gegentor überstehen. Ohne, dass sie dadurch selbst hätten irgendwie einen nervösen Eindruck gemacht.
Nee, das ist absolut so. Also da gab es dann eben diese ein, zwei Chancen, insbesondere Ulis, glaube ich, ist zu nennen, und Kane, der ja dann eben da irgendwie den Außenpfosten trifft. Ansonsten, ja, man hat diese Phase überstanden und ist dann eigentlich, hat man so das Spiel auch in die eigene Dominanz sozusagen verlagert. Ich weiß noch, dass ich dann nach dem Spiel dann auch mit so einem aus Funk und Fernsehen international bekannten Kollegen, den du sicher auch kennst, Mario, geredet habe. Und das, was du eben angesprochen hast, dass bei Inter da die zwei Wingbacks gefehlt haben, also Dumfries und Di Marco. Das wurde da irgendwie nicht so richtig zur Kenntnis genommen, hatte ich den Eindruck. Also natürlich wogen bei Bayern die Ausfälle schwerer, aber der Kollege zum Beispiel hat dann eben auch so argumentiert, dass Davies gefehlt hat, das hat ja eine totale Unwucht ins Bayern-Spiel gebracht. Da habe ich halt auch entgegnet, ja okay, also bei Inter haben gleich zwei Wingbacks gefehlt und die sind in Relation vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger, also fürs Gesamtsystem. Deswegen plus Zielinski, der ja doch wichtig ist, um Mkhitaryan zumindest irgendwann im Laufe des Spiels zu entlasten. Dem hast du ja schon angemerkt, dass der, da hat vielleicht Philipp Lahm doch recht, dass der bringt, hat nicht mehr ganz diese 200 PS oder 500 PS oder ich weiß nicht, welche Referenz der so hatte. Natürlich viele andere Qualitäten, aber da hast du schon so ein bisschen den Abfall dann gemerkt gegen Ende des Spiels. Aber ansonsten finde ich, wie balanciert man eben nach dieser Druckphase aufgetreten ist, war echt wieder sehr beeindruckend.
Ich finde auch, da würde ich mich tatsächlich Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes dann anschließen wollen, die durchaus auch ein gutes Auge für die starke Leistung Bastonis hatten und auch Barella. Ich glaube, das ist jetzt natürlich für dich auf dem Silbertablett serviert, wenn ich dir 30 Sekunden gebe, um ein bisschen über Nicolò Barella zu sprechen. Nimmst du es an?
30 Sekunden, da fühle ich mich arg beschnitten.
Nein, nimm gerne auch die ein oder andere mehr noch dazu.
Nee, tatsächlich, das finde ich immer so, das berührt so ein bisschen auch dieses ganze Philipp Lahm Gastbeitrag oder Kolumnenthema, dass man einfach auch diverse Sachen hierzulande einfach nicht so auf dem Schirm hat. Und ich bin dann immer wieder verwundert, wie wenig das der Fall ist. Also, dass Bastoni ganz objektiv betrachtet wahrscheinlich zu den drei besten Innenverteidigern der Welt gehört, das dürfte eigentlich international und in den Geschäftsstellen der Profiklubs Konsens sein. Und hier wundert man sich über diesen starken linken Fuß, den der hat und wie er dann immer wieder das Spiel aus dem Druck raus verlagert. Und Barella, wirklich, man findet kaum Superlative, finde ich, also zumindest ich, für diesen jungen Mann, aber was der in München gespielt hat, war wirklich phänomenal. Und auch zwei, drei Kollegen neben mir, die dann auch auf der Pressetribüne saßen, die haben mich dann angeschaut und haben wirklich so gesagt, so, boah, der ist ja, du hast recht, Thomas, sozusagen, der Junge ist ja wirklich mehr als nur krass. Also die haben natürlich schon irgendwie den Namen Barella auf dem Schirm und so, aber die sehen halt einfach effektiv nicht spielen. Und wir in dieser, der wurde ja von Kimmich in Manndeckung genommen, also in diesem mannorientierten Kompaniesystem. Und also ich glaube, dass Kimmich seit 2, 3 Jahren nicht ein einziges Mal so schlecht ausgesehen hat, wie jetzt am vergangenen Dienstag war es.
Definitiv, und dabei würde ich in Summe trotzdem sagen, dass er ja kein schlechtes Spiel gemacht hat, Kimmich irgendwie. Also und vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass er die Wochen davor so stark war, war, glaube ich, das so extrem zu sehen, wie er sich da ja dann doch das ein oder andere Mal hat abkochen lassen. Ich hatte einen Moment im Spiel, gerade um jetzt auch nochmal zu Barella zu kommen, diesen Wahnsinnsball, den er auf Lautaro spielt, ne? Den dann der Argentinier so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob verstolpern das richtige Wort ist, aber ja, das war so
ein bisschen aus.
Genau, und da hatte ich kurz den Moment, wo ich dachte, oh, ist das wieder so ein Spiel heute? Ist das jetzt was, wo ich bedenke, da wären die Möglichkeiten da gewesen? Und kurz danach fällt dann, glaube ich, das 1-0, das ja, also ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar der schönste Angriff dieser Saison angesichts der Wichtigkeit des Spiels, in dem er dann vorgetragen wurde, war, aber der war ja unfassbar, ehrlicherweise. Also auch mit wie schnell es vertikal ging, wie wenige Kontakte, wie technisch sauber das auch von allen Beteiligten ausgeführt ist, sowohl die Ablage Thürams als dann auch dieser Außenriststoß, den Lautaro da vollführt. Ein Gedicht. Ich habe gar keine Frage dazu, ich wollte es einfach mal nicht so gesagt haben.
Nee, kann ich dir nur beipflichten. Also wirklich ganz fantastisches Tor. Und im Stadion sieht man das ja dann nochmal so ein bisschen genauer, einfach wie da sozusagen die Ballbehandlung in Perfektion da aufgeführt wird. Das war wirklich ganz toll zu begutachten. Aber wo du diese eine Chance angesprochen hast, ich finde, die steht auch so ein bisschen exemplarisch dafür, wie so eine XG Auswertung sozusagen dann manchmal auch so ein bisschen in die Irre führt, ne? Weil das ist halt eine große Chance, sind wir uns alle einig, der Lautaro rutscht aus, es geht aber nicht in die Statistik ein. Und ich finde, Inter hatte halt tatsächlich in diesem Spiel ganz viele auch solcher wirklich gut herausgespielter Situationen, wo dann vielleicht tatsächlich nicht der letztentscheidende Torschuss kam oder der wird nochmal irgendwie auf halber Strecke auch noch abgeblockt. Aber man ist immer wieder in der Lage gewesen, diese Chancen zu kreieren und diese Räume auch zu finden und gerade auch immer wieder, also keine Ahnung, wie viele, was die Packing Rate von diesem Barella Pass war, wahrscheinlich 9 oder so. Man hat halt einfach extrem gute Lösungen gefunden, eben für dieses mannorientierte Pressing. Und immer wieder dann auch die Bayern in diese, nach dieser Druckphase eben in diese Verlegenheit auch gebracht, dass die merkten, fuck, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir auch nur einen Sekundenbruchteil unaufmerksam sind, dann spielt Barella so einen Pass und Lautaro ist quasi frei vor dem Tor und in anderen Situationen war man dann eben frei vor dem Tor, eben bei den Toren.
Ja, definitiv. Deswegen hatte ich auch über, sagen wir mal, 65 Minuten des Spiels das Gefühl, dass Inter stets die gefährlichere Mannschaft war.
Genau.
Und so, dass ja selbst dann in diesen großen Druckphasen der Bayern, also ich nenne sie Druckphasen im Sinne von, weil sich Inter dann hinten eingeigelt hat über Teile der zweiten Hälfte. Ich finde, es wirkte aber nicht komplett passiv, wie wir sie auch schon manchmal in wichtigen Spielen erlebt haben, wo ich mir dann schon dachte, so, warum nicht mutiger? Es war schon die ganze Zeit energiegeladene Defensivarbeit. Der Bruch kam schon ein bisschen, also das finde ich, es war dann nicht zufällig, dass das Tor fällt, nachdem diese Wechsel da hinten vonstatten ging. Ich will gar keinem der Eingewechselten persönlich dieses Gegentor anhaften, aber die Zuordnung war halt eben nicht mehr ganz so geil wie davor.
Ja, man spielt halt natürlich immer noch gegen die Bayern. Das muss man natürlich auch immer hochachtungsvoll natürlich trotz allem sagen. Gebe ich dir recht. Das ist auch so ein bisschen, das berührt so ein bisschen meine Sorge jetzt mit Blick aufs Rückspiel. Also in meinem Kopf ist auch noch so ein bisschen natürlich die vergangene Saison vorhanden, das Duell mit Atletico, wo man auch einfach wirklich, das war eines der unnötigsten Ausscheiden in den letzten Jahren in der Champions League, eben auch aufgrund einer ja zu weit getriebenen Passivität, die man halt jetzt auch unbedingt vermeiden muss und wo man eben in der zweiten Halbzeit, wie du schon gesagt hast, eben so dieses Maß gefunden hat zwischen Stabilität und doch irgendwie noch diese ja, Aggressivität und Power auszustrahlen.
Mhm. Bevor wir den Blick nach vorne richten, hast du da an dem Abend in München danach eigentlich mit Interspielern sprechen können?
Ja, also man ist ja da nicht der Einzige in diesen Mixed Zones. Das heißt, ich habe jetzt nicht eine konkrete Frage gestellt oder so. Ich war nebendran gestanden und habe zugehört.
Wer ist da alles in den Mixed Zones stehen geblieben? Waren das dann auch klassisch Bissek und Çalhanoğlu? Oder ich habe es gar nicht gesehen, tatsächlich, die Stimmen nach dem Spiel.
Çalhanoğlu.
Sommer ist, glaube ich, oder? Sommer ist, war bei Prime auf jeden Fall, ja.
Çalhanoğlu, Sommer. Bei den italienischen Kollegen auch Beppe Marotta für einen kleinen Plausch da geblieben. Ja. Und Inzaghi war auch da, was ein bisschen ungewöhnlich war, weil was macht der Trainer eigentlich in der Mixed Zone? Also das ist jetzt ein bisschen journalistenspezifischer Talk, aber
Egal, wir sind mit uns.
Ja, aber was man davon ableiten kann, wie die so gewirkt haben, schon einfach sehr selbstbewusst einfach auch nach dem Spiel, also schon in dem Wissen, dass man so performt hat, wie man sich das im Groben vorgenommen hat und also Machtdemonstration wäre jetzt deutlich zu viel, aber die Bayern haben sich auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr erhofft gehabt von diesem Spiel und auch mehr Dominanz erhofft gehabt und allein die Ballbesitzstatistik und solche Kennwerte, die jetzt auch nicht überaus vielsagend sind, aber ja, zumindest mal Anhaltspunkte gegeben. Inter hat da wirklich einen guten Auftritt einfach hingelegt.
Wie war der Gästeblock so unterwegs? Man hat ihn das ein oder andere Mal am Fernsehen gehört. War es durchgehend wahrnehmbar in der Arena auf der Pressetribüne? Der müsste ja so links oben von dir gewesen sein, ne?
Genau. War schon wahrnehmbar. Aber da muss ich aber auch tatsächlich sagen, ich war auch wann war das? 2:11, glaube ich, als Pandev dann eben tatsächlich in der genau selben Minute wie Fratesi den Siegtreffer schießt. Da war ich damals auch da.
Aber das wäre der einzige Punkt gewesen, den ich jetzt zu dem Spiel noch hätte anbringen wollen, ohne das über 90 Minuten gesehen zu haben, ob Fratesi irgendwann sich geäußert hat darüber, ob er sich was bei Pandev abgeguckt hat.
Na, hoffentlich nicht die Frisur, aber hat er ja nachweislich nicht. Aber da muss ich sagen, da ist mir das deutlich stärker in Erinnerung geblieben, also 2:11. Da war der Gästeblock so präsent und so alles übertönend. Das fand ich jetzt tatsächlich eben auch am Dienstag nicht. Also war schon bemerkbar, aber habe ich irgendwie 2011 irgendwie noch krasser in Erinnerung gehabt. Aber da war man wahrscheinlich auch noch so ein bisschen in diesem Triple-Verteidigungsrausch, der ja damals noch möglich gewesen wäre.
Mhm. Ja. Ja, und Fratesi hat es dann auch geschrieben, ich habe es ein bisschen die Gazzetta geschafft, bin ich zwar als Fan bezeichnet worden, aber es waren, glaube ich, tatsächlich zwei Ballkontakte, die er hatte. Und aber ich glaube, ich hatte es mit Christian Bernhard zuletzt mal, als wir Inter gesehen haben, wo er gemeint hat, dass es halt oft verkannt, beziehungsweise nicht so auf dem Schirm bei vielen, dass er, also wenn man Inter jetzt sich nicht regelmäßig reinpfeift, dass er ja gar nicht sozusagen der 1:1-Ersatz für Barella ist und dass sein Spiel ein komplett anderes ist. Und da hast du es wieder gesehen, diese Dynamik, die er entfalten kann und das offensive Raumverständnis, was Barella vielleicht da tatsächlich ein bisschen abgeht, weil er auf andere Sachen achtet. Und Fratesi ist dann aber in diesem Spielzug, weiß genau, wo er hingeht. Und dann, ehrlicherweise, diese Flanke kommt ja auch mit 200 Stundenkilometern rein. Mhm. Und wie er die dann trotzdem noch macht, das ist, finde ich, auch ein bisschen untergegangen, was das eigentlich tatsächlich für eine Leistung ist, den so aufs Tor zu bekommen. Und als würde das halt 10 von 10 machen.
Ja, weil, wie du schon sagst, also der Ball wird von Carlos einfach komplett reingeballert. das ist mir dann auch erst in der Wiederholung nochmal so richtig aufgefallen. Und da nochmal irgendwie auch die Handlungsschnelligkeit zu haben und ja auch das technische Vermögen, den so reinzuknallen, wie es Fratesi getan hat, schon enorm. Und es ist auch irgendwie so ein merkwürdiger Spieler, finde ich. Also ich habe ihn bis heute nicht so ganz verstanden. Also irgendwie als Spielertyp auch ein bisschen schwer zu greifen. Also natürlich unheimlich vertikal, unheimlich gutes Raumverständnis und so. Aber was machst du als ambitioniertes Team, das was mit dem Ball machen will, wie es ja Inter unter Inzaghi auf jeden Fall grundsätzlich tut. Was machst du mit dem denn, wenn du den als Startelf-Spieler einplanst? Ich glaube, daran krankt auch seine ganze Zeit bei Inter einfach so ein bisschen und das wird ihm nicht gefallen, aber für diese 10, 15 Minuten, genau für solche Situationen am Schluss, ist er halt geradezu perfekt.
Das ist übrigens ein Satz, den du, glaube ich, vor ziemlich genau, ich kann nicht rechnen, aber halt im Sommer 2023, als wir darüber gesprochen haben, warum Inter den geholt hat, hast du ziemlich genau das vorhergesagt.
Echt?
Also da kannst du dir einmal selbst auf die Schulter gucken.
Ja, ja, habe ich selber gar nicht mehr in Erinnerung, aber schön, wenn ich einmal richtig lag, weil ich lag nachweislich auch ein paar Mal falsch.
Ja, dass du auch tatsächlich Simone Inzaghi mal kritisch gesehen hast, das holen wir jetzt nicht vor, oder?
Nee, machen wir nicht.
Nee. ja, aber dass Fratesi dann im Rückspiel wahrscheinlich eine ähnliche Rolle einnehmen wird, zeigt auch das Wochenende. Da hat er dann wieder 90 Minuten gezockt, stand in der Startelf. Wir wollen uns einmal 2 Minuten abholen von Martino, der den 3:1-Sieg zu Hause in San Siro über Cagliari angeguckt hat. Und natürlich als Österreicher war da ein Mann in seinem Munde.
Ja, liebe Serie Amore-Fans, ich melde mich wieder mit einer neuen Stadionerfahrung und zwar Inter Cagliari am Samstag für die Serie A. Ich habe mir diesmal auch die Busankunft von Inter angeschaut, war ganz cool und das Spiel war, finde ich, wirklich ein gutes Spiel, also Inter hat wirklich verdient gewonnen und man muss sagen, es war wirklich eine einzigartige Arnautovic Masterclass und zwar durchgehend. Er hat dann auch verdient den Man of the Match Award gewonnen, weil abgesehen vom Tor, das war natürlich sehr gut, aber ich fand das Assist für das 2-0 von Lautaro, das war wirklich ein wunderschönes Assist und man hat dann auch gesehen, dass sich Inzaghi richtig darüber gefreut hat, hat ihn sehr umarmt und Inter eigentlich die erste Halbzeit dominiert, eben 2-0 in die Halbzeitpause gegangen und dann war ziemlich rasch nach der Halbzeitpause das 2-1 von Cagliari und da dachte ich schon, boah, hoffentlich endet das nicht wieder wie in Parma, weil es war jetzt schon mehrmals so, dass Inter die erste Halbzeit dominiert hat und dann noch eben wie Parma unentschieden gespielt hat oder auch gegen Udinese zwar dann gewonnen hat, aber wirklich sehr, sehr zittern musste. Aber Gott sei Dank kam es nicht dazu, sondern Bissek hat dann den Sack zugemacht beim 3-1 und dann war das Spiel eigentlich gegessen. Für ihn hat es mich ehrlich gesagt auch sehr gefreut, weil in letzter Zeit hat er nicht immer gut performt, aber diesmal hat er wirklich gut gespielt und auch das Tor gemacht, was mich sehr viel gefreut hat. Und ja, nun gilt es, sich schon auf Mittwoch zu konzentrieren und auf das Bayern-Spiel, was meiner Meinung nach trotz der Führung sehr, sehr schwer werden wird. Also ich sehe hier ein klares 50-50 bezüglich den Aufstiegschancen. Bis bald.
Ja, Martino, herzlichen Dank. Ich ehrlicherweise müssen wir, glaube ich, dieses Spiel gar nicht mehr so dezidiert auseinandernehmen. Ich fand es spannend beim Blick auf die Aufstellung. Also Bissek 90 Minuten, De Frey 90 Minuten, Carlos Augusto 90 Minuten in der Dreierkette, Di Marco 60 bekommen, bevor er runtergegangen ist, Barella hat 90 gespielt, Calhanoglu auch ganze 84, Fratesi durchgespielt, vorne Arnautovic, Tor und Vorlage, eben wie gesagt, hat eine knappe Stunde gespielt, genauso wie Lautaro, da war ein bisschen länger drauf, Damian kam von der Bank, Bastoni kam von der Bank, Thuram von ebenfalls, Aslani Kurzeinsatz, Correa hat 30 Minuten bekommen, komplett 90 Minuten geschont wurden Pavard und Acerbi sowie Mkhitaryan von den potenziellen Startelf-Kandidaten dann fürs Rückspiel gegen die Bayern. Geht dann stark davon aus, dass das ähnlich aussehen wird wie im Hinspiel. Zalewski von Beginn an gegen Cagliari angeschlagen runter. Ich weiß gar nicht, was er hat, aber da wäre es eh nichts für die Startelf gewesen. Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich wieder so, dass ja, rechts Damian auch beginnt, bisschen defensiver. Glaubst du, dass die Marco startet? Oder der ist ja dann tatsächlich schon auch auf links immer der mit mehr Vorwärtsantrieb und eigentlich müsste er es doch drin haben. Eigentlich musst du die Marco spielen lassen, wenn er kann.
Das hat definitiv. Also ich glaube tatsächlich, dass sich die Frage gar nicht so wirklich stellen wird, wenn die Marco kann. Auch nicht nur wegen seinem fußballerischen Können und nicht zuletzt auch in solchen Spielen auch total wichtig, natürlich seine Standardfähigkeiten, ist er auch einfach mentalitätsmäßig unheimlich wichtig für so ein Duell, wo es dann eben spitz auf Knopf auf Details ankommt. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass Dumfries wieder spielen wird. Einfach auch, weil er mit seiner Physis, mit seinen raumgreifenden Dribblings beziehungsweise Läufen, weil er da einfach auch nochmal so ein Element reinbringt, auf das du ja fast schon angewiesen sein wirst, wenn die Bayern ja Druck machen und ja vielleicht auch probieren, zumindest in der ersten halben Stunde so das Spiel weit in die Hinterhälfte zu verlagern.
Und du hattest es ja gerade schon angedeutet, du hast so ein bisschen Angst vor dieser Passivität. In München waren ja gerade die ersten 15 Minuten eigentlich die, wo ich gedacht hatte, Inter kommt raus wie die Feuerwehr, um Bayern zu beeindrucken, und dann wirkte Inter teils, beeindruckt vielleicht ein bisschen, Bayern hat eine gute Phase gehabt. Jetzt vor eigenem Publikum frage ich mich natürlich, du hast die Führung im Rücken, aber willst du dann trotzdem Statement setzen? Was glaubst du, wie es Inzaghi angeht? Oder wie würdest du es dir auch wünschen?
Also ich würde es mir ganz grundsätzlich einfach wünschen, dass man seine Lehren aus dem vergangenen Jahr mit Atletico gezogen hat, wo man einfach festhalten muss, klar, du hattest da, ich will jetzt nicht irgendwie zu lange über ein Spiel, das, keine Ahnung, ein Jahr her ist, reden, aber du hattest da ein klares Chancenplus, keine Ahnung, kannst mit Sicherheit auch netto 2-3 Tore mehr geschossen haben als der Gegner, aber diese Passivität im Rückspiel war einfach tödlich, und da hoffe ich und erwarte ich mir von Inzaghi, dass es seine Lehren gezogen hat, dass man, ja, wahrscheinlich würde ein ähnlich anmutender Auftritt eigentlich gut zu Gesicht stehen wie im Hinspiel.
Was jetzt in dem Spiel ja nicht droht, ist zumindest so eine elektrisierte Stimmung, wie das ja in Madrid auch der Fall war. Ne? Also die sind ja auch von den Fans da schon krass nach vorne gepeitscht worden. Also davor muss man ja auf jeden Fall nicht Angst haben, auch wenn ich Bayern zugestehen würde, auf einer anderen Ebene eine andere fußballerische Klasse zu haben als Atletico. Aber eine Mannschaft, die eben über sowas kommt, wie Atletico das macht, da waren die auch Voraussetzungen dafür natürlich auch ideal. Und wenn der Gegner sich dann auch noch defensiv oder passiv verhält, rollst du da halt irgendwie so rein. Ne? Die Gefahr besteht ja nun nicht.
Ja, also es geht einfach wieder vordergründig, glaube ich, darum, dieses mannorientierte Pressing zu überspielen, wo man echt sehr gute Lösungen hatte, einfach im Hinspiel. Und immer wieder auch so diese Tempowechsel hinzukriegen. Das fand ich echt ganz, ganz stark irgendwie auch im Hinspiel, dass man auch immer wieder es geschafft hat, so das Spiel in den entscheidenden Momenten zu verlagern und da eben, ja, diese Mannfixierung auszuspielen und die Räume vor sich zu haben und dann mit entsprechend qualitativen Spielern, wie man sie nun mal bei Inter hat, damit auch was anfangen zu können. Ganz lustige Statistik, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Sommer, Acerbi, Mkhitaryan und Darmian, genau. Darmian war der vierte. Vier Spieler über 35 haben noch nie in einem Champions League K.O.-Spiel von Beginn an gespielt. Irgendwie kurios und spricht natürlich auch für eine gewisse Reife, auch in solchen Drucksituationen cool zu bleiben. Und tatsächlich erwarte ich mir genau das eben auch von genau diesen Spielern, abzüglich vielleicht Damian, weil ich dann schon Dumfries lieber sehen würde. Aber Arnautovic ist ja, wie man am Wochenende sehen konnte, auch auf gar keinem so schlechten Wege.
Ich habe das gerade noch mal live gegoogelt mit Dumfries, und da, also das Internet sagt, dass es nicht so gut aussieht. Also das ist schon eher Richtung Mai, das Comeback kommt. Kann natürlich aber auch eine falsch gelegte Fährte sein. Ne? Man hat man ja schon mal gehört, dass sowas vorkommt.
Ich glaube tatsächlich auch, also meinst du wirklich, der würde in dem Spiel die Marco und Dumfries spielen lassen, wo er doch meistens sehr auf diese Balance bedacht ist, gerade in so größeren Spielen, und dass dann vielleicht die eine Seite ein wenig defensiver ausgerichtet ist, was sie ja mit Damian wäre, auch wenn er zuletzt ja tatsächlich scored wie kein Zweiter.
Ja, nachdem ich jetzt hier auch nochmal live geguckt habe, ist wohl doch der letzte Stand, dass es nichts wird. Das heißt, ja, wird es wohl Damian werden. Ja, und was die Balance angeht, ist es mit Sicherheit ein Faktor. Er wird natürlich trotzdem einfach, also Dumfries wird einfach fehlen in dieser, ja auch beim Thema Entlastung schaffen und solche Geschichten.
Ja, safe. Definitiv auch mit seinem Tempo etc. Hm. Wo wirst du das Rückspiel dir reinpfeifen? Gehst du unter Leute oder schließt du dich zu Hause ein?
Ja, so ein Spiel gucke ich eigentlich echt lieber allein. Also irgendwie in der Bar ist dann so zu viel, ja, weiß ich nicht, da redet einer noch von der Seite was rein und da noch ein Eindruck und so. Nee, so ein Spiel gucke ich immer. Aber auch wenn es nicht Inter ist, also wenn es wirklich so ein gutes wichtiges Spiel ist, irgendwie Champions League Halbfinale oder so, das gucke ich auch ganz gerne einfach mal allein.
Ja, das fühle ich komplett. Ah. Das fühle ich komplett. Ich möchte dich jetzt natürlich auch nicht aus der Reserve locken und dir einen Tipp abbringen. Wir sind ja alle ein bisschen abergläubisch, würde ich mal sagen. Oder ich weiß gar nicht, bist du abergläubisch?
Ja, doch.
Okay.
Ich hab in der Triple-Sieger-Saison habe ich ab der K.O.-Runde also vor jedem Spiel um 19.08 Uhr mein Inter-Trikot angezogen. So viel zum Thema Aberglaube.
Okay.
Und seitdem traue ich es mich auch nicht mehr. Weil man will den Aberglauben ja nicht zu sehr bemühen, weißt.
Okay, also, und wann ziehst du es dann jetzt an?
Ja, jetzt guck ich es eigentlich ohne Inter-Trikot anzuhaben. Ja, wie gesagt, ich will auch. Ich rede mir natürlich immer so ein bisschen ein, dass ich auch so einen kleinen Anteil damals am Triple hatte, indem ich halt einfach so konsequent um 19.08 Uhr meinen Job erledigt habe. Und das will ich mir nicht kaputt machen durch irgendwas in der Gegenwart.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich kann auch tatsächlich von mir behaupten, in den letzten Wochen immer zu gewissen Anlässen das gleiche Paar grüne Socken getragen zu haben. Und ich sag mal so,
mit Erfolg.
Läuft. Ja. Oh ja.
Also ich glaube, in diesem Fall Statistik beats Aberglaube sozusagen, denn um den Kreis mit unserem Folgentitel Namensgeber zu schließen. Ich glaube, die Aussage war ja, wenn er jetzt das Triple holt, diese Saison, dann ist er nach Messi der einzige Spieler, der das geschafft hat, das zweimal zu machen.
Ist das so?
Und also wer wenn nicht Arnautovic?
Oh, komplett geil, Mann. Oh ja, komplett geil. Oh ja.
Also ich weiß auch noch, ich war ja damals auch tatsächlich in Mailand, als sind wir irgendwie 15 Jahre
zurück. Warte, nee, das kann eigentlich nicht sein, ne? Thomas Müller muss das ja auch geschafft haben. Naja, vielleicht weiß auch nicht, was ich da gelesen habe.
Nee, stimmt. Wobei, ja doch, nee, stimmt. Aber der hat auf jeden Fall ausgiebig damals gefeiert im San Siro. Also, als die Mannschaft dann irgendwie ganz früh morgens mit dem Henkelpott kam, Arnautovic hat sich auf jeden Fall als integralen Teil dieser Mannschaft verstanden.
Jetzt ist es auf jeden Fall. Damals wage ich das jetzt in der Retrospektive nicht mehr beurteilen zu können. Ja. Thomas, herzlichen Dank für diese Einblicke in die Interseele. Wir wollen euch natürlich heute aber nicht entlassen, um noch trotzdem auch einmal kurz durch den Rest des gespielten Calcios zu fliegen. Europa League und Conference League technisch war es so durchwachsen aus italienischer Sicht. Lazio geht mit 0-2 im Schneetreiben von Bodø Glimt unter. Mario Rieker macht sein Handy besser aus bei der Aufnahme. Alles klar. Wieder 10 Euro. Und ehrlicherweise hätten die auch dann deutlich höher verlieren können. Bin nur mal gespannt, was sie da dann jetzt im Rückspiel so imstande sind zu leisten. Die Fiorentina auswärts gewonnen, das erste Match bei Celje, wäre dann im Halbfinale wohl ein Aufeinandertreffen gegen Real Betis. Der 32. Spieltag hat es in sich, und bevor wir da natürlich zum Derby della Capitale kommen, einmal reingegangen. Am Freitag ging es los in Udine. Da müssen wir redaktionsseitig auf jeden Fall einmal liebe Genesungswünsche schicken an Mike Maignan und haben da jetzt einen, Marius, wie nennt man das? Ein Tripler? Man nennt eigentlich einen Doppler, wenn man an einem Tag zwei Spiele macht, oder?
Stimmt, ja.
Bin ich da richtig? Aber
ja.
HP, Paul und Fabian haben einen Tripler gemacht an dem Wochenende. Das nenne ich jetzt einfach mal so, den Serie Amore Tripler. Ich musste meiner Schande gestehen, weil ich vorhin bei der beim Erste-Hilfe-Seminar saß, habe ich diese knapp 9 Minuten noch gar nicht gehört, werde sie jetzt an dieser Stelle einfügen und nachher selbst im Schnitt mir dann reinziehen. Und das tut ihr jetzt auch.
Ciao Marius, ciao Mario, liebe Serie Amore Community. Ich war wieder mal mit meinen Söhnen Paul und Fabian in Italien unterwegs. Genau genommen waren wir nicht mal 50 Stunden in Italien, aber wir schafften es, uns 3 Spiele anzuschauen und 3-mal essen zu gehen. Von dem her war die Zeit perfekt genutzt. Wir starteten am Freitagnachmittag von uns zu Hause von Österreich weg, mussten über die von mir verhasste Town-Autobahn Richtung Udine. Ich fahre einfach lieber über den Brenner, aber in dem Fall passt es einfach von der Richtung her nicht. Kamen natürlich in einen Stau und hatten vorher schon in einem Restaurant zum Essen reserviert. Und es wurde alles ziemlich knapp, aber die nette Lokalbetreiberin oder schaute, dass wir rechtzeitig zum Essen bekamen, da sie wusste, dass wir nachher zum Spiel mussten. Wir kamen eben relativ knapp zum Spiel. Ich habe es eh schon mal erwähnt, mein älterer Sohn Paul ist Milan-Fan. Wir haben uns eigentlich immer angewohnt, dass wir uns Spiele immer hinterm Tor ansehen. Natürlich nicht auf der Ultraseite der Heimfans, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist meistens einfacher. Und wir hätten eigentlich Plätze gehabt für die 10. Reihe hinterm Tor. Und wir kamen eben relativ spät an und ich musste schon feststellen, dass relativ viele Ultras nicht im Settore Ospiti waren, sondern hinter dem Tor. Ich weiß nicht, ich war jetzt schon öfter in Udine, das ist das erste Mal gewesen. Jedenfalls wären unsere Plätze wirklich, wären mitten in der Kurve Sud gewesen. Es war aber wirklich sehr, die Ultras waren aber sehr herzlich, sie haben gemerkt, dass ich mit meinen Kids oder mit meinen Burschen, sind 10 und 13 Jahre, da nach den Plätzen suchen und sofort sind 2 Ultras hergekommen und haben gesagt, dass hier die Kurve Sud steht und dass sicher an anderer Stelle Plätze frei sind. Und das war natürlich auch so. Also wir sind dann einfach viel weiter oben gesessen, war aber überhaupt kein Problem. Die Stimmung war sehr gut. War ich etwas überrascht, weil ja die Stimmung in der Kurve Sud aufgrund der Situation von Milan natürlich jetzt, glaube ich, nicht die beste ist, aber die machten wirklich total gut Stimmung. Auf der anderen Seite die Udine Ultras auch. Das Spiel selber war, meinen Sohn freute es. Man merkt irgendwie, wenn Leao und Theo funktionieren, dann funktioniert irgendwie die ganze Mannschaft, nur die funktionieren halt auch viel, viel zu selten. Ansonsten war es eine dominante Leistung von Milan. War echt überrascht. Ich hätte mich eher getippt vorweg auf so ein 2-2, 3-2, weil Milan einfach für Fehler die ganze Saison gut ist. Aber es war ein tolles Spiel und ein absolut verdienter Sieg von Milan. Ja, wir suchten uns einen Parkplatz mit unserem Bus und schliefen dann in der Nähe des Stadions und fuhren am nächsten Tag weiter nach Venedig. Wollten uns einfach mal auch dort ein Spiel anschauen. Die Stadt selber, wir sind in Spinea, haben wir einen Parkplatz gesucht bei einem Bahnhof, sind mit dem Zug dann Richtung der Lagunenstadt gefahren. Dort war, es ist der Anfang der Osterferien und es war schönes Wetter. Es war die Hölle los. Also Venedig, also ich war jetzt das zweite Mal oder dritte Mal dort in meinem Leben und ich muss da nicht mehr hin. Ehrlich gesagt, also da gefallen mir, da gibt es zig schönere Plätze meiner Meinung nach in Italien, die nicht so überlaufen sind. Zum Stadion und zur Stimmung. Wir schauten uns mehr oder weniger das Abstiegsderby an zwischen Monza und Venedig. Monza ist ja quasi fix abgestiegen und auch für Venedig schaut das nicht so gut aus. Aber ihr habt das eh in der letzten Folge erwähnt. Wir haben jetzt ein paar Gegner, ein paar direkte Duelle und es stand eben mit Monza eigentlich ein Gegner an. Wenn man den schlägt, dann könnte man eben die Chance noch am Leben erhalten. Nun, also das Spiel hielt, was es versprochen hatte, letzte gegen vorletzte, erste Halbzeit inferior, also richtig schlecht. Richtig, also Chancen, es gab kaum Chancen und dafür zig Fehlpässe, zig Fehler und trotzdem entstanden keine Chancen. Also richtig, richtig schlecht. Zweite Halbzeit machte Venedig mehr Druck. So richtig zwingende Chancen waren trotzdem nicht dabei. Schlussendlich schafften sie es doch noch, ein Tor zu schießen. Die Stimmung war dementsprechend dann gut. Allgemein das Stadion, finde ich schon, hat seinen Reiz. Es war auch die Stimmung gut, muss ich auch sagen. Es war auch vom Monza, der Auswärtsblock, relativ, sage ich mal, zur Hälfte voll. Aber wie gesagt, also ich brauche die Stadt nicht unbedingt. Und ja. Nun, Abend gingen wir wieder essen und schliefen nochmal eine Nacht im Bus und am nächsten Tag ging es weiter nach Verona. In Verona schauten wir uns das Spiel eben Verona gegen Genua an. Spente Godi, alte Betonschüssel. Wir waren da jetzt viertes oder das fünfte Spiel. Ich bin zwar jetzt kein großer Verona Fan und die Fans, die Kurve, die Hellas Army sind jetzt natürlich nicht meine, also eine Fanszene, die mir sympathisch ist, aber ich denke mal, Hellas Verona, ein Verein mit viel Historie und ich sage es auch aus meiner Sicht, aufgrund geografischer Bequemlichkeit, hoffe ich nicht, dass sie absteigen. Die Stimmung selbst war gut. Ich war überrascht, dass der doch sehr große Auswärtsblock in Verona von den Genua-Fans ziemlich gut besucht war. Dementsprechend war die Stimmung gut. Das Spiel war ein 0-0, wenn ich es jetzt aber vergleiche mit dem Spiel Venedig Monza, war das schon eine Spur besser. Man merkte halt in der zweiten Halbzeit, bei Genua geht es wirklich um gar nichts mehr. Die sind einfach mitten im Mittelfeld gefestigt. Verona hat einfach noch, sind noch nicht sicher. Deswegen merkte man in der zweiten Halbzeit, dass sie gewinnen wollten, hatten auch ihre Chancen, haben diese aber nicht genutzt und somit endete das Spiel im 0-0. Von Genua kam in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr. Ja, und nach diesem Spiel ging es dann direkt zurück nach Österreich, diesmal über den Brenner. Und eine nette Nachricht bekam ich dann noch per Mail nach der Brennerüberquerung. Ich habe den Brenner in einem Jahr so oft überquert, aufgrund der zahlreichen Fußballreisen, dass ich keine digitale Streckenmaut mehr bezahlen muss, weil ich den Preis für eine Jahreskarte schon herinnen habe. Hab dann kurz lachen müssen. Ansonsten, wie würde Carsten Fuß sagen, alla prossima, ciao.
Grazie mille, damit Udine, Venedig und Verona abgedeckt. Außerdem gewinnt Juve gegen Lecce 2-1. Tollen Kopf Miners. Hey, war das... Das wievielte Tor war das von Kopp Miners? Das kann nicht mehr als das dritte gewesen sein.
Das dritte, glaube ich.
Das dritte? Okay. Jult ist auch wieder getroffen. Es läuft zumindest.
Die beiden Tore fantastisch rausgespielt. Vlahovic als Wandspieler. Mhm. Eine Fähigkeit, die ich ihm eigentlich nicht zugetraut hätte. Und wenn Baschiotto hat in der 87. den Ausgleich gemacht und in der Phase, wo Lecce auch hätte durchaus nicht... wäre nicht unverdient gewesen, wenn die das Spiel noch ausgeglichen hätten. Aber also die erste Halbzeit hat Juve echt gut Fußball gespielt.
Okay, spannend. Atalanta tatsächlich endlich mal wieder gewonnen aus ihrer Sicht. Und zwar ein ganz wichtiges Spiel, 2:0 gegen Bologna, Retegi und Pasalic,
die Torschützen. Natürlich logisch, nachdem wir letzte Woche noch gesagt haben, dass es alles in die entgegengesetzte Richtung läuft. Ne?
Ja, natürlich. Und du bist zufrieden mit einem Punkt auswärts bei der Fiorentina? Ja,
ja, auf jeden Fall. Also Kivu, Christian Kivu, Thomas, kannst du vielleicht auch deine, also wenn du irgendwie so aus dem Off Eindrücke zu ihm hast, finde ich, hat das hinbekommen, eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft zu formen, da dass alle füreinander kämpfen und halbwegs konsequent verteidigen und dann auch mal eine Chance herausspielen und so, dann, ich habe das ja auch letzte Woche schon gesagt, gegen Mannschaften, die dann eben selbst auch Fußball spielen wollen, kommt das immer ein bisschen besser zur Geltung. Und so war das Chancenverhältnis, würde ich sagen, ausgeglichen. Und Fiorentina war, finde ich, ein bisschen enttäuschend. Wobei das natürlich auch immer sein kann, dass einfach Parma das defensiv gut gemacht hat. Und das ist ja, nachdem das monatelang wirklich, wirklich ganz furchtbar war, ist das ja schon ein weiter Weg, der dafür gegangen wurde.
Ja, die großen Kivu-Insights habe ich nicht. Mich hätte tatsächlich auch vor allem deine Meinung interessiert, aber die hast du ja jetzt gerade kundgetan. Er hat uns nur leider zwei Punkte abgetrotzt, oder ein Unentschieden eben abgetrotzt, die im Meisterschaftskampf wichtig gewesen wären. Aber als der eben bei Inter da im unteren Bereich aktiv war, hat man zumindest immer wieder gute Sachen über ihn gelesen. Und das ist ja auch wirklich auch ein smarter und charismatischer Typ immer schon gewesen. Deswegen, was der inhaltlich jetzt genau macht, das, ja, da bin ich leider überfragt.
Ja, ich glaube, taktisch verändert er aktuell nicht so viel, aber das ist dann ja auch schwierig, das so im Saisonendspurt dann irgendwie noch groß irgendwas umzustellen. Also da sollte man ihm dann die Sommerpause für geben und dann das im Herbst irgendwie nochmal bewerten. Aber wie gesagt, so dieses mannschaftliche Geschlossenheit und Mentalität und so, das hat er bislang geschafft zu transportieren.
Dabei war er ja selber immer schon ein sehr feingeistiger Verteidiger. Also,
das stimmt, ja. Deswegen habe ich ja auch die Hoffnung, dass, also, wenn nicht alle guten Fußballer aus dieser Mannschaft rausgekauft werden und er dann, wie gesagt, eine ganze Sommervorbereitung mit der Mannschaft bekommt, dass da vielleicht was Nettes draus entstehen kann.
Sind wir gespannt. Como hat 1-0 gegen Torino gewonnen. Da gab es eigentlich kurz vor Schluss noch einen Ausgleich, aber nach mehreren Minuten VAR wurde da der Treffer wieder einkassiert. Also 3 Punkte wieder für Fabregas und Co. Nach unserer Aufnahme noch Napoli-Empoli. Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, Thomas, ob wir großartig über das Meisterrennen noch sprechen wollen. Och. Du wirst wahrscheinlich Inter als nächstes, habe ich gerade mal geguckt. Ne, das nächste Spiel ist dann nach den Bayern gegen Bologna. Das ist schon nochmal happig.
Das Restprogramm bei ist Bologna generell nicht so leicht. Ja. Und ja. Contes erster Jahr-Run ist halt einfach, ja, einfach gefährlich.
Definitiv. Also aus neutraler Sicht, Marius und ich hoffen auf einen spannenden Schlussspurt im Rennen um den Scudetto.
Legitim.
So, und jetzt noch das Derby della Capitale. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, Christian Bernhard direkt nach Abpfiff wieder das Handy unter die Nase zu halten. Und jetzt hört ihr die Eindrücke zum 1:1 zwischen Lazio und der Roma hier. Studio Ismaning meldet sich mit gefühlt 99 Grad. Miles, du ja für mich der Mann des Derbys. Christian, wen hast du dir ausgesucht?
Ja, also so wie es jetzt ausging, kann man ihn definitiv nehmen. Ich sage mal so, das Tor, die Qualität des Tores von Sule war auch nicht ganz verkehrt. Aber ja, gehen wir kurz rein. Also ich finde schon, dass Fila war der entscheidende Mann, weil vor allen Dingen, da waren ja auch Paraden dabei, auch noch beim 1-0 und so. Wenn Lazio da nachlegt, dann glaube ich, weiß ich nicht, ob die Roma nochmal zurückkommt. Ich glaube, das war sogar diese Doppelchance von Dia und fast das Eigentor von Dika, wo er da zweimal super rettet. Ja, tolles, emotionales Derby, haben wir gesehen. Das, glaube ich, wenig ausgelassen hat, oder Mario?
Ja, ich finde, es ging los mit einer wahnsinnigen Choreo übers gesamte Stadion plus Gästeblock, der mit fabriziert und abgeliefert hat. Sehr packend, die ersten 45 Minuten, das meine ich jetzt gar nicht zwingend despektierlich, wie man manchmal auch gerne so sagt, taktisch geprägt, aber schon durchaus spannend taktisch geprägt. Was ist dir da so am meisten hängen geblieben? Es ist schwer, nachdem die zweite Halbzeit ganz anders war, aber wenn wir mal von vorne anfangen.
Ja, somit das Interessanteste war ja, dass Ranieri sich entschieden hat, Zalemakers, der eigentlich so der, ja, der Herr der rechten Außenbahn bei der Roma schon in den vergangenen Monaten war, dass ihn auf links beordert hat, um A, da zusammen mit Angelinho, der normalerweise die linke Schiene alleine beackert, sozusagen, um offensiv da, ja, vielleicht mehr möglich zu machen. Es ist immer einer von beiden ist in den Halbraum rein, der andere hat dann schön die Breite gehalten. Aber es war halt auch eine Reaktion auf die starke rechte Lazio-Seite auch der letzten Wochen, wo eben Marusic plus Isaksen da wirklich für ja viel Betrieb gesorgt haben. Und die beiden haben eben auch in der ersten Hälfte für viel Betrieb gesorgt. Also dementsprechend fand ich das eigentlich somit das interessanteste taktischste Element. Und ja, in der zweiten Hälfte haben wir dann vom ganzen Rest sehr viel bekommen.
Ja, also vor allem Isaksen im ersten Durchgang sehr stark. Es gab eine Top-Kopfballgelegenheit von Romagnoli, Di Svilla. Sehen wir es gerade auch, er ist tatsächlich Man of the Match geworden. Müsste gültig entschärft, nachdem sich tatsächlich an der 6. Minute schon Kollege Paredes hat hinreißen lassen, so dass ein Foul zu begehen, aus dessen Freistoß dann eben diese gute Chance entsteht. Und jetzt sehen wir gerade auch nochmal seine Paraden gegen Isaksen im ersten Durchgang, im zweiten Abschnitt auch nochmal gegen Petro. Ja, also die Roma mit dem 0:0 zur Pause gut bedient. Und dann ist es aber auch eine Standardsituation, die den Torreigen öffnet. Im zweiten Durchgang, direkt nach dem Halbseitenwechsel, ein unnötiger Freistoß, den, glaube ich, Kone verursacht. Und dann bringt ihn Pellegrini gut rein. Romagnoli, die Geschichte vielleicht auch nochmal für alle Podcast-HörerInnen, der dann das Tor macht. Sein erstes im Derby für Lazio.
Genau, und die Vorgeschichte ist ja die, dass er ja bei der Roma war, bevor er nach Mailand zu Milan gewechselt ist. Viele Jahre bei Milan, Kapitän dort auch gewesen. Und dann ist sein Vertrag ausgelaufen und dann ist er ablösefrei zu Lazio zurückgekehrt und hat gemeint, das war immer sein Traum, denn obwohl er für die Roma gespielt hat, war er in der Jugend immer schon auf Lazio-Seiten sozusagen. Und dementsprechend würde ich mal sagen, selbst für einen wie Romagnoli, der schon sehr viel erlebt hat, der auch schon viel, ja, viele große Spiele erlebt hat, aber ich glaube, ein Tor im Derby für deinen Herzensverein als Innenverteidiger, ja, ich glaube, das hängt er sich irgendwo, rahmt er sich zumindest virtuell irgendwo ein, würde ich mal sagen.
Was man sich auch einrahmen kann, ist das Tor von Solé dann zum Ausgleich. Generell, und da auch Floskeln trashend jetzt von mir, ja, hat dieses Tor dem Spiel gut getan. Also danach war es wildes Spiel, hin und her. Also auch selbst nach dem tollen Ausgleich hatte man das Gefühl, dass beide Mannschaften noch viel weniger als im ersten Durchgang mit der Punkteteilung zufrieden waren.
Ja, also wir hatten es ja schon vor dem Spiel. Das Champions-League-Fenster, also Champions-League-Quali-Fenster, ist ja wirklich für beide noch offen. Also wer das für die Roma gedacht hat vor ein paar Wochen, da hätte ich gedacht, nee, vergiss das. Aber das zeigt eben, was für eine super Arbeit Ranieri mit der Roma gemacht hat. Und dementsprechend, ja, die wollten schon beide einen Dreier mitnehmen, um da nochmal auch voll mitmischen zu können. Und ja, also das Tor von Solé war, also ja, sensationell, glaube ich, trifft es ganz gut, oder? Also wie er den mit links, mit welcher Schärfe er den da unter die Latte haut, sensationell und halt auch eine dieser Geschichten. Matthias Solé, einer derjenigen, der in dieser Saison bei der Roma, wie einige andere, lange Zeit große Probleme hatte, viele Trainerwechsel, kein Rhythmus, ist jetzt halt auch einer von denjenigen, die Ranieri halt auch wieder auf die Spur bekommen hat und hat auch gegen den Ball fleißig mitgeholfen und dann packt er das aus vor den Augen von Dybala, der auf der Bank ja saß, wohl verletzt. Ich glaube, viel besser hätte den Dybala mit links auch nicht setzen können.
Ja, stimmt. Also extra sogar auf den Spielberichtsbogen geschrieben worden, weil nur dann darfst du ja auf die Bank. Also das wirklich bemerkenswert. Kleiner Blick in die Zukunft. Also Lazio, es ist natürlich schon machbar, gegen Bodø/Glimt das noch zu drehen. Aber mal auf die Liga gesehen, das Restprogramm, also die Laziali noch auswärts bei Genoa, zu Hause gegen Parma, auswärts Empoli. Dann im Olympico Juve, in San Siro, bei Inter, zu Hause Lecce. Das ist auch teils unangenehm, weil es für viele wirklich um noch einiges geht. Auch für Lecce am letzten Spieltag kann es noch das entscheidende Spiel sein. Die Roma zu Hause gegen Hellas, die wirken extrem stabil teilweise jetzt. Auswärts Inter, zu Hause die Fiorentina, in Bergamo, zu Hause gegen Milan, bei Torino. Was machen wir?
Also, wer auf dem Papier, glaube ich, das schwere Programm hat, glaube ich, müssen wir noch nicht lange rumdiskutieren. Also, dass die Roma jetzt auch gegen sehr viele Große auch Dreier braucht, ist ein Fakt. Und dementsprechend wird das logisch wahnsinnig schwierig für die Roma. Aber trotzdem, sie ist halt drin. Und ich finde es auch heute, sie bleiben halt zum 16. Mal in Folge ungeschlagen. Ranieri zum Beispiel vergangene Woche nach dem Juve-Spiel gesagt, ja gut, wenn du schon nicht gewinnen kannst, dann ist es wichtig, ein Spiel nicht zu verlieren. Das kann man heute auch unterschreiben aus Romas Sicht, weil sie auch viele Widerstände überwinden musste. Und ja, wie gesagt, auf dem Papier hat die Roma sicherlich, ist die Chance vielleicht klein, aber warum die nicht auch versuchen zu nutzen, weil du merkst es ja, sie bleiben immer im Spiel, sie sind eben schwer zu knacken, sie sind auch nach Rückständen, lassen sich jetzt nicht komplett aus der Bahn werfen und dementsprechend, aber ja, wenn ich jetzt zwischen beiden die Wahrscheinlichkeit oder jemanden irgendwie ein paar Chips rüberschieben müsste, dann würde ich es logischerweise Richtung Lazio machen, weil du hast es schon angesprochen, das sind schon 3-4 dabei, die du schlagen kannst und auch Juve ist ein direkter Konkurrent, also den hast du auch noch daheim, also wäre ein idealer Zeitpunkt aus Lazio Sicht, da dann 3 Punkte gut zu machen. Inter, wer weiß, ob was da in den letzten Spieltagen schon ist oder noch nicht ist. Also ja, Lazio, finde ich, hat man auch heute wieder gemerkt, wenn sie die Energie wieder finden, und die, finde ich, hat man jetzt in den letzten Spielen gesehen, dann, also Bodo Glimt ausgeklammert, dann würde ich sagen, kann die Lazio definitiv noch einen Ticken mehr auf diese Champions League Quali schielen.
Jetzt ist mir gerade gekommen, über den Schiri haben wir gar nicht geredet, aber das haben wir in den 90 Minuten so viel gemacht. Dann sagen wir an dieser Stelle mal Simone Sozza, es ist auch gut an dieser Stelle. Er hat es über die Bühne gebracht, so würde ich sagen, oder?
Ja, und ich glaube, das haben wir dann, glaube ich, auch mal gesagt, das kann man ihm wirklich zugutehalten. Ihm ist, glaube ich, nicht das Spiel entglitten, aber einzelne Akteure, die sind ihm entglitten. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres draus passiert. Und ja, am Ende, Gott sei Dank, war er jetzt auch nicht der Hauptdarsteller, weil, ja, Mario, wir hatten es während dem Spiel. Es ist schon gefährlich, Rovella, Marusic und Salemakers, du hast es ihnen angemerkt, die haben irgendwann, glaube ich, das Gefühl gehabt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Und ja, so war es ja bis zum Ende. Denn Anna Rovella hatte noch gelb gesehen, aber nicht für einen Foul, sondern logisch für Kommentieren. Also ja, wie gesagt, Gott sei Dank war nichts Spielentscheidendes dabei bei diesen dreien. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da in der Schiedsrichteraufarbeitung ein paar Takte zu hören bekommen wird, weil das war schon teilweise wild und drüber.
Definitiv. Christian, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Zurück ins Funkhaus.
Danke, Mario.
Nice. Hätten wir das auch. Springen wir eine Liga weiter runter. Sassuolo ist aufgestiegen. Mit einem 3:1 in Modena. Ein großer Auswärtsmob hat Pisa derweil zum 2:0 bei Reggiana getrieben. Mario, ist es okay für dich, wenn ich einfach deine Sachen, die du hier reingeschrieben
das
hast, zum Vortrage, als wären es meine Gedanken? Haben jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Spezia. Klammer auf, 2:2 in Mantua, Klammer zu. Im Keller, da habe ich tatsächlich auch nachgeguckt, gewinnt Sampdoria ein wichtiges Spiel 1:0 gegen Cittadella und ist vorerst damit wieder erstmal auf diesem Playout-Platz und nicht im direkten Rang, der den Abstieg bedeuten würde. Marco hat sich...
Ich glaube, da hatte sich, um da nochmal kurz reinzugehen, ich glaube, da hatte sich Roberto Mancini zu den Gerüchten um seine Position geäußert, so in die Richtung, man sollte das nicht alles mit barer Münze nehmen, was da geschrieben wurde.
Okay.
War so, wie ich das verstanden habe. Hat aber natürlich, was soll er auch sagen?
Ja, so ist es.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der für einen schmalen Taler mal seiner alten Liebe hilft.
Das offensichtlich nicht der Fall.
Könnte er theoretisch ja trotzdem machen.
Ja.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Der feine Herr, muss er mal gucken. Und Marco hat sich nach Pisa am Vorwochenende jetzt das 2:1 Salernitanas gegen Südtirol angesehen. Fotos davon gibt es auf unserem Insta-Kanal. Marco schrieb, weiter geht's. Gestern noch das alte Stadio Arecchi in Salerno gekreuzt. Las man Anfang des Jahres noch von einer Renovierungsstart. Irgendwann im Frühling hat sich dies, wen wundert es, wieder verzögert. Letzter Stand im März war wohl, dass eine Petition gegen den Bauunternehmer eingereicht wurde. Typisches Chaos, was bestimmt durch den potenziellen Abstieg in die Serie C nicht verbessert wird. Spiel selber war in Ordnung, von der Salernitana auch und auch von Südtirol kam wenig Ansehnliches, aber zumindest gab es Tore. Nach einer Führung früh in der zweiten Hälfte und einem weiteren in der 60. antwortete Südtirol schnell, schaffte es dann aber nicht mehr in den rund 30 verbleibenden Minuten nicht mehr den Ausgleich zu erzielen. Die Ultras der Salernitana machen ganz annehmbare Stimmung, das ist da immer eigentlich ganz gut, würde ich mal meinen. Nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste, was ich bisher in Italien sah. Man mag es auch auf die Tabellensituation schieben. Seitens der Südtiroler haben ca. 25 Tifosi die weite Anreise aus Bolzano auf sich genommen. Hervorragend. Sehr gut. Da sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Und genau, Bologna-Inter, Ostersonntag, 18 Uhr. Außerdem noch danach Milan-Atalanta. Das sind so die zwei Kracher des Spieltages. Am Ostermontag wird ganze viermal gezockt. Der Spieltag wird da abgerundet von Parma gegen Juve. Jo, dann sind wir mal gespannt, was unter der Woche so passiert und wann Thomas Hirner sein Trikot nicht anzieht und wie Inzaghi gegen Vincent Kompany vorgehen wird. Ist wieder einiges los. Wir freuen uns natürlich auf Feedback von euch zu dieser Folge. An dieser Stelle möchte ich es auch hier nochmal erwähnt haben. Hervorragendes Stadionerlebnis letzte Woche. Stadionerlebnisse von Vito kam aus vielen von vielen Seiten aus der Community großer und überschwänglicher Lob, vollkommen zu Recht, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Ich hab ihn am Wochenende in Altona getroffen, Getränk ausgeben, weil er da schwierig, weil für ein Ligaspiel Rekordkulisse war mit knapp über 3.500 und dann sind die Schlangen an den Getränkeständen leider immer so eine Halbzeit lang. Allerdings ist uns beiden ein Bruder im Geiste sozusagen aufgefallen. Einer im Stadion bei Altona 93 gegen Dassendorf mit Martin Harnik übrigens. Im Catanzaro-Trikot.
Ui.
Ich hab mich ihm vorgestellt, wollte ihm Sticker in die Hand drücken, wollte er nicht.
Aha, okay.
Ja, aber vielleicht hört er uns ja trotzdem, wenn dann liebe Grüße.
Absolute Hipsters-Choice auf jeden Fall.
Ja.
Na gut. Thomas, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war wie immer eine große Bereicherung, vor allem angesichts dessen, dass mir sonst alles gerade um die Ohren fliegt. Da war es sehr schön, auch fundierte Analysen direkt aus der Allianz Arena und ansonsten deine Gedanken zu Inter mitzubekommen. Vielen, vielen Dank.
Ja, immer sehr gerne.
Marius, dann geh du mal Sticker verteilen an Leute, die sie haben wollen. Und wir hören uns nächste Woche genau. Wieder. Falls ihr die haben wollt, ihr wisst auf welchem Wege. Liebe Grüße, kommt gut durch die Woche und bleibt vor allem gesund.
Ciao.
Ciao, ciao, macht es gut. Schöne Feiertage, so ihr sie habt. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di Deco, Pirlo, una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Ciao ragazzi, ich möchte jetzt doch noch mein Stadionerlebnis aus dem Castellani aus Empoli einschicken. Eigentlich war, ja, das Spiel war so schlecht, dass ich eigentlich den Mantel des Schweigens darüber legen wollte, aber weil der geschätzte Kollege Vito berichtet hat, möchte ich diesen Bericht noch ein bisschen ergänzen mit meinen Erlebnissen. Wie es Vito angesprochen hatte, am Anfang der Woche vor dem Spiel Empoli-Cagliari hat die Präfektur von Florenz ein Stadionverbot für alle Personen, die einen Wohnsitz auf Sardinien haben, ausgesprochen. Damit natürlich ein Großteil der Cagliari-Fans und Ultras von dem Spiel ausgeschlossen. Und ja, wenn man seinen Herzensverein ja irgendwie unterstützen muss, habe ich mir dann kurz entschlossen Karten für dieses Spiel besorgt und bin nach Empoli gefahren. Kurz vor dem Spiel, ich glaube am Freitag war es, wurde dieses Stadionverbot dann aufgehoben, sodass also auch Fans aus Sardinien ins Stadion gehen durften. Aus dem Grund waren dann am Ende doch einige hundert bis tausend Fans der Rossoblu am und im Stadion. Vorm Stadion hat man sich getroffen, gab ein Picknick mit sardischen Spezialitäten. Das war ziemlich cool, weil man dann eben da genau auf dem Einfahrtsweg des Mannschaftsbusses gestanden ist und die Fans dann den Bus entsprechend euphorisch begrüßt haben. Das war natürlich gleich mal ein schöner und emotionaler Beginn des Spiels. Das Stadion selber, muss ich sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Empoli war so ein Verein, ja, der war mir eigentlich bisher immer egal. Deswegen habe ich mich damit auch nicht so richtig beschäftigt. Ich habe noch im Kopf, dass die letztes Jahr am letzten Spieltag das Abstiegsendspiel hatten gegen die Roma. Und um das Stadion voll zu kriegen, musste man in Empoli da wohl Eintrittskarten mehr nur verschenken. Deswegen hat mich stimmungsmäßig eigentlich nicht allzu viel erwartet. Aber so kann man sich täuschen. Die im Castellani sind die Ultras vom FC Empoli ja nicht in der Kurve hinterm Tor, sondern auf der Gegentribüne. Und dadurch hatte ich besten Blick auf die Ultras, weil ich einen Platz auf der Haupttribüne hatte. Und ich muss sagen, die Desperados, wie die größte Gruppe heißt, haben mächtig Stimmung gemacht. War eine angenehme Überraschung, muss ich sagen. Ja, über das Spiel brauchen wir nicht weiter reden. Katastrophaler Kick, Abstiegskampf as its best. Viel Nervosität, viele Fehlpässe, viele Fouls, viele Zweikämpfe, viel Palaver, wenig Fußball. Aber am Ende hilft dieses 0:0 meinen Rosso Blu dann doch mehr wie dem FC Empoli. Dadurch hat Cagliari weiterhin 6 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, die eben momentan mit Empoli beginnt. Und ja, bei noch den letzten Spielen, die jetzt noch ausstehen, könnte dieses Polster ja vielleicht sogar schon reichen. Von daher war es das Ergebnis einigermaßen versöhnlich, wenn schon auch das Spiel ja ziemlich katastrophal war und wirklich, wirklich schlechtes Fußballspiel war. Ansonsten muss ich sagen, Empoli ist tatsächlich eine Reise wert. Ist eine wunderschöne kleine Stadt. Ja, wie gesagt, das Stadion hat mich auch überrascht. Da war deutlich mehr Stimmung wie erwartet. Und ja, jetzt geht's weiter vom Castellani aus Empoli. Geht es dann jetzt weiter nach Mailand, wo die Primavera von Cagliari am Mittwoch, also sprich morgen, um die Coppa Italia der Primavera spielt. Ja, das nehme ich dann auch noch mit und dann geht es wieder zurück. Ciao ragazzi, Grüße an die Community, bis bald.